Das finde ich einfach ein Vorrecht und macht mich sehr froh. Das Leben besteht aus Beziehungen und Bezogenheiten. Diesen schlauen Satz habe nicht ich gesagt, sondern der Schweizer Psychologe Jörg Willi. Und der gute Mann hat so recht. Was wäre das Leben ohne Beziehungen? Stellt euch mal vor, ihr lebt isoliert. Wir spüren es ja ein bisschen in dieser Zeit. Was wäre das Leben ohne die Verbindungen, die Vernetzungen, die wir haben? In derselben Zeit merke ich, wir leben in einer Zeit, wo Beziehungen so kaputt sind. Ich habe gerade letzte Woche in den Nachrichten gehört, dass von jeder Ehe, die in Österreich jetzt in diesen Tagen geschlossen wird, ungefähr 40% sich wieder scheiden lassen, also trennen. Und kein Mensch heiratet, um sie scheiden zu lassen. Du merkst einfach Beziehungen kaputt unter Druck und Bezogenheiten. Ich schaue in die Nachrichten hinein und ich weiß, da sind immer noch 60 Millionen Menschen irgendwo auf der Flucht. Ich weiß, da ist immer noch Kämpfe, Auseinandersetzungen. Wir haben was in den USA mitbegleiten können, wie Leute gegeneinander stehen und nicht mehr miteinander. Wir merken bei uns im Land, gestern Leipzig, Demonstration, Polizisten wieder unter Druck und angegriffen. Wir merken auf einmal so viel kaputt. Aber das ist ja nichts Neues unter der Sonne. Diese Herausforderung hat es immer gegeben. Nur das Ausmaß war vielleicht unterschiedlich, größer oder anders. Und Christen wissen, dass Menschen, die losgelöst von Gott leben, Gemeinschaft in dem Sinne, wie Gott es erdacht hat, auch nicht leben können. Da kommen sie an ihre Grenzen. Nur durch die Globalisierung und durch die Medien sind wir informiert. Wir merken ja viel mehr, wie diese Welt außer Rand und Band ist. Wie das Miteinander, das Gott möchte, gar nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und mit dem Wissen, glaube ich auch, kommt für uns eine Verantwortung. Dominik Klenk, er war der erste Prior der ökumenischen Kommunität Offensive junger Christen. Heute ist er Chef vom Fontes Verlag. Aber der hat einen Artikel geschrieben, christliche Gemeinschaft als Chance einer gelebten Gegenkultur. Und da sind wir. Wir sind Salz und Licht auf dieser Welt. Wir sind eine Gegenkultur. Und er beschreibt, wie in unserer Zeit wir einfach klar sehen müssen den Blick auf die Dimension der Zerstörung in unserer Gesellschaft. Und er spricht von einer geistlichen Dimension, einer soziologischen Dimension, einer ökonomischen Dimension und einer seelischen Dimension. Wäre eine Predigt für sich selbst in dieses Thema. Aber es durchzieht unsere ganze Gesellschaft. Und auch die ersten Christen, die lebten auch in einer zerstörten und kaputten Welt, in ihrer Kultur. Die lebten unter einer Besatzungsmacht. Da waren die Römer, die waren nicht nur alles liebe Jungs. Da war Verfolgung, Unterdrückung, Not. Sie waren eine Besatzermacht. Und in diese Zeit hinein bringt Jesus das Evangelium. Die gute Nachricht. Er kommt mit einer Botschaft, die da heißt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Kehrt um, denn wir können anders leben, wir können mit Gott anders leben, wir können eine andere Gemeinschaft leben, denn Jesus ist hineingekommen in diese Welt und hat Gottes Reich auf diese Erde gebracht. Er versöhnt uns Menschen mit Gott. Und es steht eine Gemeinschaft, eine kleine Gruppe, die begriffen haben, was Jesus getan hat, wer er ist und die Erlösung, die er geschenkt hat und die Freiheit, die er uns gibt. Und das Fantastische ist, diese kleine Gruppe innerhalb von 300 Jahren wird zu einer, zur größten dynamischen Kraft der damaligen Kultur. Rodney Stark hat ein Buch geschrieben, The Rise of Christianity, die Entwicklung der Christenheit. Und viel Arbeit, das Buch zu lesen, aber eine Sache habe ich mitgenommen. Dass die Entwicklung des Wachstums der Christenheit, die war ja immens. Die haben am Ende über 50% der römischen Welt ausgemacht. Das, was damals als Gesellschaft bekannt war. Über 30 Millionen von 60 Millionen waren Christen. Und das Interessante ist, es war ein exponentielles Wachstum, genau wie wir es bei der Pandemie fürchten. Das war nicht so, dass das ganz langsam anstieg, immer mehr wurde. Es hat sich immer verdoppelt und am Ende ging es raketenartig nach oben. Diesen Virus der Liebe, Befreiung, Gnade Gottes Christo nicht klein. Da ist ein unwahrscheinliches Potenzial, das Gott mitgegeben hat, gerade der Gemeinde. Und gegen Liebe gibt es keinen Impfstoff. Das Außergewöhnliche an den ersten Christen war ihre besondere Gemeinschaft. Die war einfach ansteckend. Und die Bibel benutzt dafür das Wort Koinonia. Und die beste Beschreibung für das, was Koinonia ist, ist eigentlich Apostelgeschichte 2. Und wir haben in den vergangenen Wochen diesen Text ja immer wieder gehört. Und ich möchte ihn gerne nochmal lesen und bitte euch, ihn zu hören als eine Beschreibung, was gelebte Gemeinschaft bedeutet. Damals und auch heute. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Hab und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Unter Gemeinschaft kann man sehr unterschiedliche Dinge verstehen. Gemeinschaft ist etwas, das uns verbindet, wo wir gemeinsam etwas unternehmen oder erleben oder aber auch vielleicht eine Aufgabe, die wir haben, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Diese Gemeinschaft, die hier beschrieben wird, sie geht ein Stück tiefer. Sie ist ein Bild, ein Muster, eine Vorlage für uns, was es heißt, gelebte Gemeinschaft ja darzustellen. Es bedeutet, dass wir alle ein Teil sind, ein Bestandteil von Gottes Reich, verbunden mit Gott und mit allen, die Teil dieser Gemeinschaft sind. Wir sind in Christus, miteinander vernetzt und verbunden. Anfang der 70er Jahre haben wir unsere Arbeit in Litauen begonnen. Und ich fand das spannend, ich bin da hochgeflogen. Das war ein Abenteuer, muss ich andermal erzählen, war spannend. Dann kommst du endlich dort an und dann wirst du abgeholt, damals von Otanas. Otanas sprach kein Deutsch, Englisch nur ein paar Brocken. Ich sprach kein Litauisch, spreche es bis heute nicht. Also, 4 Stunden Autofahrt mit Otanas. Wisst ihr was? Wir hatten die tollste Zeit miteinander. Hey, wir haben geredet mit Händen und Füßen, wir haben kommuniziert. Uns hat was verbunden. Verbunden, dass Gott sein Reich am Bauen war in Litauen, dass Gott Segen geschenkt hat, Türen geöffnet hat und wir waren mit dabei. Das war eine tolle Fahrt. Ihr könnt euch das vielleicht gar nicht vorstellen, aber es war geil. Einfach herzliche Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft, das ist doch das Aushängeschild der Christen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Eine Liebe, die Gottes Geist uns in die Herzen gelebt hat. Gekennzeichnet von Annahme, weil wir von Gott angenommen sind. Einander dienen in der Gabe, die Gott uns beschenkt hat aus seiner großen Gnade. Wir sollen einander anspornen, ja, zur Liebe und zu guten Worten. Das Wort anspornen könnten wir übersetzen mit irritierend, das, was es heißt. Wir können einander irritieren zur Liebe hin. Da sitzt du und sagst, wow, schau mal, wie der seine Liebe für Gott dem Nächsten offenbart und zeigt. Schau mal, wie der Jesus lieb hat oder wie er das lebt. Das rüttelt wach. Gelebte Gemeinschaft, eine zutiefst aktive und lebendige Gemeinschaft. Und mir fallen so Dinge auf, wenn ich diesen Text lese für mich. Und ich darf euch sagen, ich habe diesen Text die letzte Woche, der hat mich durchgerüttelt. Ich schlafe normalerweise durch. Ich wurde nachts wach. Wach mit Dingen, die mich bewegten. Und du verarbeitest ja im Schlaf das, was dein Unterbewusstsein da alles wieder nach oben bringt. Und es bewegt mich. Da stehen Worte wie Beständigkeit. Was zeichnete die ersten Christen aus in dieser Gemeinschaft? Die waren beständig. Und wir in unserer so schnellen, unbeständigen Wegwerfgesellschaft, irgendwo in unserem Herzen sehen wir uns nach einer ganz tiefen Beständigkeit. Etwas, das uns Halt gibt und hält. Gemeinschaft bedeutet, ja, Koinonia. Dieses Miteinander. Ein aktives, notwendiges, Bestandteil einer lebendigen Gemeinschaft zu sein. Koinonia bedeutet, dass wir alle miteinander und füreinander und für Gott leben. Vielleicht können wir das am besten erkennen, was diese Gemeinschaft ausmacht, wenn wir uns fragen, was diese Gemeinschaft in unserem Leben bewirken soll. Was sollten wir erleben in dieser lebendigen Gemeinschaft? Vers 43. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Was stellt ihr euch vor, wenn ihr diesen Vers hört? Was würdet ihr damit verbinden? Welche Erwartungen weckt das in eurem Herzen? Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Wenn wir Gemeinschaft leben, passiert was. Es entsteht eine Ehrfurcht gegenüber Gott. Wir fangen an zu spüren und zu erkennen die Größe und Macht und die Herrlichkeit unseres Gottes, die Bedeutung seiner Erlösung, seiner Liebe, die uns durchzieht und ergreift. Das tut was mit uns, das macht was mit uns. Und wir merken auf einmal, wo Gott Wunder vollbringt, wo er verändert und wo er handelt, wo er uns bewegt, wo er Situationen in die Hand nimmt und verändert. Wünschst du nicht, dass wir das heute so erleben könnten? Ich glaube, es gibt keinen Grund, warum wir das nicht erleben sollten und vielleicht sogar noch mehr erleben sollten. Die Wahrheit ist, wir können es immer erleben. Diese Wunder Gottes, diese Ehrfurcht, diese inspirierenden Dinge in unserer heutigen Gemeinde. Und es fängt an in dieser Ehrfurcht und der Liebe Gott gegenüber. Große Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was Gott für uns getan hat. Für das Leben, das wir haben. Für die Gesellschaft, in der wir hier leben dürfen. Für eins der besten Gesundheitssysteme dieser Welt. Und dass wir das nutzen dürfen. Für das, was Gott uns an Ressourcen in der Hand gegeben hat, um in dieser Welt zu agieren und zu handeln. Für die Freiheit, die er uns schenkt, trotz Begrenzungen. Ich habe letzte Woche mit Doris gesprochen. Nicht meiner Doris, meiner Frau, sondern einer Doris in Süddeutschland. Und wir kennen uns schon seit den 80er Jahren. Und Doris ist im Seniorenheim. Und sie ruft an und sagt, Wilfried, uns hat's auch erwischt. Unsere Heimleitung hat Corona und jetzt werden wir alle, müssen sie uns untersuchen lassen. Und sagte, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich hingesetzt und ich habe Gott einmal erst alles gedankt für das, was ich habe, was ich in Jesus habe, was ich sein darf und was ich bin, wie er mich geführt hat. Und ich habe einfach Gott gelobt und gepriesen. Ja, und jetzt ist Corona hier. Und trotzdem halte ich an meinem Gott fest. Und gestern hatte ich eine Nachricht auf Band, hat sie gesprochen. Ergebnis negativ. Freue mich sehr. Dank meinem Herrn. Ehrfurcht, Dankbarkeit. Ich bin begeistert von Jesus-Liebhabern. Menschen, denen du diese Liebe und Dankbarkeit für Gott und für das, was er in ihrem Leben getan hat, einfach abspürst. Bin jetzt wieder einem Verein beigetreten vor 2 Jahren, obwohl ich mir vorgenommen habe, aus den Vereinen, wo ich drin bin, will ich überall raus. Aber da ist Armin und Sandra. Die haben den Verein gegründet und die beiden sind solche Jesus-Liebhaber. Die setzen sich so für Gott ein, in einer Weise, wie ich das nie tun könnte und auch eigentlich nicht tun möchte, in der Art, wie sie es tun. Aber du spürst ihren Herzschlag. Du sagst, boah, das ist Teil unserer Gemeinschaft. Da möchte ich ein Anteil sein. Gemeinschaft, die Gott uns schenkt. Stellen wir uns nochmal die Frage, was sollten wir erleben, wenn wir gelebte Gemeinschaft haben? Die Verse 44 und 45. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und hier fallen mir 3 Worte auf. Beieinander, teilen und helfen. Sie waren beieinander in Christus. Ja, wir leben Gottes neue Gesellschaft. Wir sind Licht und Salz dieser Welt. Sie waren zusammen wegen der Lehre. Sie wollten Gottes Wort hören, im Austausch, seine Wege erkennen, seine Liebe, seine Macht besser kennenlernen. Sie waren zusammen im Lobpreis, Austausch in den Häusern, haben das Abendmahl geteilt, im Gebet verbunden. Das ist ja im Grunde das, was uns alles jetzt in dieser Zeit der Pandemie ein Stück fehlt. Ne? Wir merken das. Wir, Wir würden so gerne alle viel mehr miteinander. Das Erste, was da ist, ist dieses Teilen beieinander und dann Teilen und diese Großzügigkeit. Die Leute gingen wahnsinnig großzügig miteinander um. Wir hatten in der Arbeit, die wir in Kanada geleitet haben, eine Phase gehabt, da ist durch das Wirken eines Pastors in einer deutschsprachigen Gemeinde eine ganze Reihe Leute in eine Beziehung zu Jesus Christus hineingekommen. Die hatten alles gewusst über Jesus und dass er Gott gnädig ist, aber sie hatten nie diese Gnade für sich angenommen. Und die haben das getan und die waren auf einmal Jesus begeistert. Und die haben sich bei uns gemeldet, haben gesagt, können wir helfen? Und wir haben ein Dreierteam, drei Frauen gehabt, die über beinahe 20 Jahre lang das Büro dort geschmissen haben als Ehrenamtliche. Haben das einfach gemacht, aber da kam mehr. Mit denen kam auf einmal eine Möglichkeit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Fuhrpark wir hatten. Also wir hatten nur so einen kleinen EMC Spirit. Spirit war schon ein gutes Wort, aber das Auto gibt es heute gar nicht mehr als Marke, auch nicht. Aber wir hatten den, dann gab es einen kleinen Transporter. Wir hatten einen Convertible, wo du schon das Dach runterlassen konntest. Wir hatten einen Minibus, um Leute zu transportieren. Und wir hatten Mercedes. Wir hatten quasi alles. Und wir haben geteilt. Jeder konnte das fahren, was er brauchte. Und wir waren alle gesegnet. Warum? Wir haben das nicht gewollt, weil wir mal einen Mercedes fahren wollten oder einen Minibus. Wir haben das benutzt, um Gottes Reich zu bauen, die besten Dinge einzusetzen für die beste Sache der Welt. Und dann kamst du zusammen, hast gebetet und gesagt, hey, das habe ich bei dem Dienst erlebt. Das ist so gelaufen. Es war eine Großzügigkeit, in dem Miteinander Gottes Auftrag zu erfüllen. Dinge gemeinsam haben, bedeutet das, dass wir jetzt unsere Besitztümer ja, veräußern sollen und einer christlichen Kommune beitreten? Nein, bedeutet es nicht. Aber es könnte so sein. Erinnert ihr euch noch an Gerda Steenblock? Gerda ist in Visselhövede. Gerda hat einen Verein gegründet, Lebensräume. Die haben angefangen mit 2 Leuten, 3 Leuten, ganz klein. Gemeinschaft. Haben in dem Ort angefangen, ja, ein Haus, das man ihnen zur Verfügung gestellt hat, auszubauen mit Wohnungen. Haben dann zu Weihnachten, haben sie die einsamen Leute dieses Ortes eingeladen. Dann haben sie angefangen, im Sommer einfach zu sagen, Leute, wir können uns doch treffen, wir können hier feiern, wir haben eine große Wiese. Sommerfeste. Heute kommen 150 Leute zu diesem Sommerfest. Sie haben angefangen, Menschen zu dienen. Heute, sie haben ein zweites Haus, das ganze Ding wächst. Da merkst du auf einmal, sie haben einen Second-Hand-Store eröffnet, so einen Laden, wo Leute günstig Dinge bekommen, die sie brauchen, wenn sie in Not sind. Da ist eine Dynamik drin, da ist eine gelebte Gemeinschaft. Und sie haben diesen Weg gewählt, dieses Miteinanders. Was bedeutet das für uns? Die Frage ist, wie Gott uns führt. Das Ziel, der Einsatz von Besitztümern war ein Mittel zum Zweck. Die haben nicht einfach nur verkauft, damit irgendwo Geld auf dem Konto liegt. Die haben gesagt, wir tun das, weil wir das erreichen wollen. Weil dort eine Not ist, weil dort etwas fehlt, weil dort gehandelt werden muss. Deshalb werden wir investieren aus dem, was Gott uns gegeben hat, für diese Sache. Und das war freiwillig. Lest weiter in der Apostelgeschichte, Ananias und Sapphira. Die haben auch ein Grundstück verkauft und den Erlös den Apostel vor die Füße gelegt, haben aber so getan oder gesagt, dass das alles gewesen wäre. Sie haben getäuscht. Und Petrus sagt ihnen, warum habt ihr das getan? Ihr hättet doch gar nichts geben müssen. Es ist doch freiwillig. Wir dürfen teilen, so wie Gott uns führt. Echte Gemeinschaft bedeutet, dass wir uns umeinander kümmern, die Bedürfnisse des anderen sehen. Wir haben Mitleid, das aber auf einer Gefühlsebene. Und wir fangen aber auch an zu handeln. Das ist für mich das Entscheidende. Zu dem, was wir empfinden und erkennen, kommt ein Handeln. Und das tun wir, weil wir leben in der Gewissheit, dass Gott uns ausrüstet und versorgt mit allem, was wir benötigen, um zu handeln. Deshalb kann ich loslassen. Meine Logik sollte mir eigentlich sagen, Wilfried, du sollst sowieso loslassen, weil du wirst nichts mitnehmen. Das ist sicher. Ja. Aber ich habe auf einmal eine unwahrscheinliche innere Freiheit, weil ich weiß, ich habe einen Gott, der von mir nur verlangt, das zu investieren und zu tun, was er mir gegeben hat. Ich bin zur Freiheit berufen. Paulus schreibt an Timotheus, Gott, der mich berufen und befähigt hat. Das ist ja nicht nur unser Besitz. Das sind doch unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unser Können, das, was uns ausmacht, unsere Persönlichkeit, unser Sein. Und er wirkt in uns mit der Kraft, mit der Christus in den Toten auferweckt hat. Fragt euch manchmal jetzt in diesen Corona-Zeiten, wow, wie wird das weitergehen mit unserem Gemeindebau? Wie wird das weitergehen hier mit unserer Gemeinde? Schau mal, wie wenige wir hier noch am Sonntag sind. So viele habe ich gar nicht mehr gesehen. Wo sind die denn alle? Sind die alle auf Tauchstationen? Frag dich mal, wie geht es denen? Wie geht es deiner Gemeinschaft? Wie geht es denen, die zu dir gehören? Die sind noch da. Und mehr als das, wir haben einen Gott, der noch da ist. Ein Gott, der uns führt und der uns leiten wird. Und der uns zu dem Ziel bringen wird, wo wir sein sollen. Und wir dürfen Teil davon sein in dieser Gemeinschaft. Und Gott wird uns befähigen und alles geben, was wir brauchen, um in dieser Gemeinde das zu sein, was Gott sein möchte. An dem Ort, wo er uns haben möchte. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Und da ich nur das geben kann, was er mir gegeben hat und was er mir zeigt, kann ich total entspannt sein. Das Schöne ist, wenn du so lebst, merkst du, du verlierst nichts. Nein, es bleibt, es lebt, es wird lebendig. Gelebte Gemeinschaft, ja, Vers 46. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Einmütig. Das Ganze ist eine Einstellungsfrage. Mit welcher Einstellung gehe ich durchs Leben? Habe ich diesen einzigartigen gemeinsamen Fokus? Ich möchte Gott dienen und dem Nächsten. Eigentlich gibt es für mich nichts anderes in meinem Leben, als dass ich sagen kann, ich möchte leben, um Gott zu gefallen. Ich möchte die Dinge, die ich tue in dieser Gemeinschaft, ich tue sie, um Gott zu gefallen. Aus Ehrfurcht und Dankbarkeit. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus gesandt hat. Dass er uns erlöst hat. Und dieses gottzentrierte Leben, das führt zu einer wahren Gemeinschaft. Und wir haben ja schon gehört, Gottesdienst ist mehr als unser Treffen am Sonntag. So sehr reduzieren wir den christlichen Glauben darauf, dass Christen sich an einem Sonntag treffen. Das ist nur ein kleiner Leuchtturm, der hochschaut und sagt, hier sind wir. Aber unten drunter liegt die ganze Kraft, die es zum Leuchten bringt. Das ist die Gemeinschaft, das Miteinander. Die ersten Christen trafen sich in den Höfen des Tempels und in den Häusern. Sie trafen sich, um gemeinsam Gott anzubeten, mehr zu erfahren, aber sie waren ständig vernetzt und das ohne Handy und Internet. Die waren in ihrem Umfeld miteinander vernetzt. Und wie haben sie das gelebt? Wird dir beschrieben. Sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Wenn ihr es noch nicht wisst, ich bin begeistert von Alpha-Kursen. Warum? Da gibt's was zu essen. Jawohl, die fangen mit Essen an. Und ihr sagt vielleicht, Wilfried, man sieht's. Ja, aber das ist doch toll. Ich glaube, wenn du das Brot mit jemandem teilst, dann fängst du an, Leben zu teilen. Überleg doch mal, was passiert, wenn ihr mit anderen Leuten an einem Tisch gemeinsam esst. Ihr merkt auf einmal, ihr fangt an zu reden über die Woche, was kommt. Es entsteht etwas. Ich denke, wir als Menschen sind dafür ein Stück geschaffen. Wir brauchen Gemeinschaft und Essen ist das, was uns zwingt, innezuhalten in unserem Rennen, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Gut, ums Essen herum, aber auch im Miteinander. Und da wächst etwas. Gemeinschaft passiert einfach in diesen Situationen. Stellen wir uns nochmal die Frage, was sollten wir erleben? Wir sollten erleben eine lebendige Gemeinschaft von einem Gott, der uns begeistert. Mehr Leben von dem, was wir miteinander ja haben und was uns verbindet. Wir teilen dann auf einmal Freuden und Schmerz. Wir teilen unsere Kämpfe und Triumphe. Wir weinen miteinander und wir lachen miteinander. Und natürlich, die ersten Christen waren so verbunden. Sie waren in den Häusern, die haben miteinander gegessen, sie haben die Lehre empfangen, sie haben miteinander gebetet, sie haben Gott gelobt und gepriesen. Denk doch mal an Tischreden Jesu. Wie oft Jesus miteinander beim Essen mit den Jüngern gesprochen hat, mit den Leuten gesprochen hat, wo er Menschen begegnet ist. Wir wissen von Luthers Tischreden. Und ich kann mich erinnern als kleines Kind, die tollste Zeit bei uns war Mittagessen. Weil das war der Punkt, wo irgendwo alle zusammenkamen. Wir kamen aus der Schule, Eltern waren da, meine Cousine, die als Sekretärin mit im Büro in unserem Haus arbeitete, die Marlis war auch da, saßen alle am Mittagessen. Und da wurde diskutiert. Die großen theologischen Fragen der Welt haben wir dort diskutiert. Wie gehen wir mit der Evolutionslehre in der Schule um? Was sollen wir unseren Lehrern sagen? Wie kann man das verstehen, diese verstehen? Ich werde nie vergessen, Thema Berufung. Was heißt denn überhaupt Berufung? Ich soll da gesagt haben, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich soll da gesagt haben, ob Gott mich beruft oder nicht, ist mir egal, ich gehe. Auch eine Erkenntnis, was Berufung sein kann, keine Ahnung. Aber das ist irgendwo, du hattest diese Diskussionen. Du hattest Gemeinschaft um das, was dein Leben bewirkt. Und Gott hat uns ausgerüstet für diese Gemeinschaft. Ein Leib, lebendig, mit vielen Gaben, mit einer unwahrscheinlichen Vielfalt. Und das sind wir. Wir sind Gemeinschaft hier in der Gemeinde in Wölmersen, hier als Kirche im Westerwald. Wir sind Gemeinschaft, wir machen Gottes Liebe sichtbar mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Ray Stedman war ein bekannter Pastor in den Vereinigten Staaten in Kalifornien, letztes Jahrhundert. Der hat ein Buch geschrieben, Klassiker Body Life heißt das. Das Leben des Körpers geht um die Gaben und Fähigkeiten, die Gott in seine Gemeinde hineingelegt hat. Und natürlich einer seiner Punkte war, jedes Teil ist wichtig. Brauchst du alle. Ja. Und das ist so. Wir werden alle gebraucht. Nach dem Gottesdienst kommt ein Mitglied der Gemeinde auf ihn zu, der ist Arzt. Und er sagt ihm, Ray, weißt du, es gibt einen Teil an deinem Körper, wenn du das nicht hättest, könntest du diesen Dienst nicht tun. Und er sagt, welches? Er sagt, es ist ein kleines Teil. Für dich vielleicht total unbedeutend. Und er sagt, welches? Er sagt, dein großer Zeh. Ohne deinen großen Zeh könntest du nicht vernünftig vorne stehen. Der ist das erste Organ, das Signale gibt, ob du in Balance bist, ob du wackelst, stehst oder umfällst. Leute, achtet auf euren großen Zeh. Den braucht ihr. Und deshalb für uns, achtet auf die Teile, die wir in der Gemeinde haben. Die Sichtbaren, die Unsichtbaren, die wir hoch achten oder mehr sehen, weil sie vordergründig sind. Oder die du gar nicht wahrnimmst und die doch da sind. Wer diese Gemeinschaft lebt, der erlebt etwas. Sie lobten Gott, sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk und der Herr fügte hinzu. Wohlwollen. Wenn wir diese Gemeinschaft leben, dann haben wir einen Ruf. Einen Ruf, der Gott ehrt, weil wir dienen. Gott dienen und Menschen dienen. Und Gott wird uns segnen. Die Gemeinde wird wachsen. Wenn ich das zusammenfassen darf, dann fasse ich es zusammen mit Worten. Beständig in einer unbeständigen Welt. Beieinander. Mittendrin in einer Gemeinschaft. Teilen, anbeten, helfen, loben und wachsen. Und als ich mir das alles so diese letzte Woche in meinem Leben verinnerlicht hatte, habe ich gesagt, Wilfried, du hast ein Problem. Du hast ein Defizit. Deine gelebte Gemeinschaft ist ausbaufähig. Da kann mehr sein. Da ist mehr möglich. Da solltest du auch mehr tun. Und ich möchte das heute Morgen ein Stück praktisch werden lassen. Ihr werdet merken, neben euch liegen Zettel und Kugelschreiber. Und es sind zwei unterschiedliche Zettel, auch wenn die beide grün sind und gleich aussehen. Und auf einem Zettel, da steht die Frage, was erwartest du von deiner Kleingruppe, Hauskreis oder was erwartest du von deiner Gemeinde? Hier im Blick auf gelebte Gemeinschaft. Und ich möchte dich bitten, das könnt ihr heute Morgen auch noch machen, wenn ihr möchtet. Und dann am Ausgang liegt ein Korb, kann man den Zettel reinlegen. Einfach mal aufschreiben, was ihr habt, was eure Vision ist, was eure Leidenschaft ist für Gemeinde. Wo ihr euch die Räume der Begegnung wünscht, was euch auf dem Herzen liegt. Im Blick auf gelebte Gemeinschaft für uns als Gemeinde. Da könnt ihr euren Titel reinschreiben und schön wäre es, wenn ihr es einfach zurückspiegelt an die Gemeinde. Ob es jetzt an diesem Sonntag ist, ich denke, den Korb haben wir auch noch nächsten Sonntag, kann man dann da reinlegen. Und dann ist da der zweite Zettel, da steht drauf, was darf denn deine Kleingruppe, Hauskreis von dir erwarten oder deine Gemeinde von dir erwarten? Das ist diese Frage, die mir hochgekommen ist. Ne? Was darf denn die Gemeinde von mir erwarten? Ich als Teil einer lebendigen Gemeinde und Gemeinschaft. Und da möchte ich dich bitten, dir einfach nächste Woche Zeit zu nehmen und Gott zu fragen und ihn zu bitten, Herr, zeige mir, was du wie, wann und wo von mir erwartest, was ich tun soll. Red in mein Leben hinein. Beweg du mich. Weil wir alle haben Gaben und Fähigkeiten und wir sind Teil dieser Gemeinschaft. John Stott, englischer Theologe, hat seinen Kommentar zum Epheserbrief überschrieben: Gottes neue Gesellschaft. Willow Creek hat das Motto: Gemeinde Jesu, die Hoffnung der Welt. Und wir sind das an unserem Ort. Wir sind Gottes neue Gesellschaft. Wir bringen Hoffnung in diese Welt. Wir sind ein Licht. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt: Durch Jesus nun wollen wir Gott immer wieder während Dank Opfer bringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind Opfer, an denen Gott wohlgefallen hat. Darum geht's. Aus meiner Sicht, wir haben Luft nach oben, ich auf jeden Fall. Und andersrum, wir haben einen Gott, der uns alles geben möchte, damit wir das sein können, was wir sein sollen. Und diesen Gott möchte ich noch loben und preisen im Gebet. Ja, Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, dass du Jesus gesandt hast, dass du dein Reich in diese Welt hineingestellt hast, deine Liebe, deine Macht, deine Herrlichkeit und Kraft. Und ich danke dir, dass wir Anteil von diesem Leben sein dürfen, dass du derjenige bist, der ja uns ja befähigt, der uns ja durch den Geist deine Liebe in unser Herzen ausgegossen hat und wir das sein können und sein sollen, was du möchtest, zu deiner Ehre. Danke, dass du uns dabei hilfst. Danke, dass du uns trägst. Danke, dass du uns ja ergreifst, auch wenn wir dich nicht begreifen, in deiner Liebe und Macht. Danke, dass du so gut bist. Wir loben und preisen dich. Amen.